Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Marietta Schwarz und mein Gast ist heute die Autorin Olga Kjasnova, die 1984 in Baku, Aserbaidschan, geboren wurde und mit 11 Jahren mit der Familie als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland kam. Zunächst kein Wort Deutsch verstand, dann aber mit dem Studium am Leipziger Literaturinstitut eine beachtliche Karriere als Schriftstellerin begann. Die Tatsache, dass ich Olga Kjasnova so einleite, wird sicher noch Thema unseres Gespräch sein, denn Fragen nach Herkunft, nach Heimat treiben sie um und Begriffe wie Migrationshintergrund sind ihr ein Graus. In ihren Büchern geht es eigentlich immer um Menschen, die durch unterschiedliche Sprachen und Kulturen geprägt sind. Ihr Roman Der Russe ist einer, der Birken liebt, wurde ein Bestseller. Das Buch Gott ist nicht schüchtern spielt im Bürgerkriegsland Syrien, aus dem Kjasnovas Mann stammt. Und die juristische Unschärfe einer Ehe führt unter anderem zurück in die Heimat Aserbaidschan, wobei Heimat nach Olga Kjasnova eine Behauptung, ein imaginärer Ort ist. Dieser Ort hier, das Studio in Berlin, hingegen ist ganz real und da sitzen wir jetzt. Herzlich willkommen, Olga Kjasnova.
Vielen Dank.
Wir beide haben ja vor vielen Wochen ein kurzes Interview geführt für die Sendung Fazit. Da ging es so um das Leben im Corona-Ausnahmezustand. Wie empfinden Sie denn die Zeit gegenwärtig? Haben wir den Ausnahmezustand erstmal hinter uns?
Ich glaube noch nicht, aber das ist vor allem in Berlin, das ist, glaube ich, ein völlig surreales Bild. Sieht fast überall schon so aus, als ob eigentlich die Pandemie fast vorbei wäre. Es gibt noch die Maskenpflicht, aber alles andere ist im Prinzip schon wieder frei. Jetzt natürlich außer den Theatern und Konzerten. Und das ist so ein ganz merkwürdiges Zwischenstadium. Es ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber es ist auch noch nicht ganz überwunden und man hat immer Angst vor der zweiten Welle. Und das ist, ich finde, das ist irgendwie ein sehr komisches Gefühl. Und wenn natürlich jeder noch versucht, irgendwie das mitzunehmen, was noch geht. Aber ja, finde es wirklich eine ganz merkwürdige Zwischenzeit schon fast.
Haben Sie denn diese Kontaktsperre, die wir ja jetzt hinter uns haben, als Mutter, als Freiberuflerin, verheiratet mit einem Schauspieler, wie haben Sie das erlebt?
Mir selber hat das ehrlich gesagt nichts ausgemacht. Ich meine, ich arbeite eh von zu Hause aus. Ich habe da natürlich nicht gearbeitet, weil ich die Kinder betreut habe oder kaum. Aber ich finde es vor allem grausam, was eigentlich den Kindern und Jugendlichen angetan wurde. Es ist vor allem, wir wohnen in Neukölln und da gibt es Spielplätze. Die waren wochenlang abgesperrt, aber das Problem ist, dass die Eltern mit den kleinen Kindern tummeln sich dann auf dem Vorplatz vom Spielplatz, was das einzige nicht grüne Fleckchen in Neukölln. Und das war immer sehr merkwürdig. Und ich glaube auch, vor allem diese langen Schließzeiten waren für die Kinder deutlich anstrengender als für die Erwachsenen. Und ich bin wirklich heilfroh, dass ich noch nicht mal Homeschooling machen musste.
Weil Ihre Kinder noch so klein sind, dass sie noch nicht zur Schule gehen. Haben Sie denn die Zeit für irgendetwas nutzen können, das Sie schon immer mal machen wollten? Also das ist ja das, worüber ganz viele geredet haben, dass das jetzt so ein Ausnahmezustand ist, in dem man sich vielleicht auch auf sich selbst besinnt, auf andere Ideen kommt oder andere Sachen verfolgt.
Mein großer Traum während der ganzen Zeit war, mal alleine zu duschen. Das habe ich nicht geschafft.
Haben Sie nicht geschafft?
Nein.
Weil es noch weniger Zeit war als sonst.
Es war noch deutlich weniger Zeit. Und ich bin auch wirklich nicht als Kindergärtnerin geeignet. Mm. Es sind zwar meine eigenen Kinder, es war wirklich alles eigentlich noch völlig in Ordnung. Aber ich hatte einfach diese Wahnvorstellung von 5 Minuten allein im Bad. Es gibt sogar ein Kinderbuch, das heißt nur 5 Minuten Ruhe. Und ich habe jetzt auf einmal völlig verstanden, was das wirklich heißt, überhaupt nicht mehr allein zu sein.
Das war zu viel.
Es war auch schön. Also es hatte auch viele schöne Seiten. Ich bin aber trotzdem froh, dass es vorbei ist.
Sie haben in diesem Gespräch, das war glaube ich im März, sich auch so ein bisschen darüber mokiert, dass die Menschen Klopapier hamstern. Das war damals ja sehr aktuell, ne? Haben wir jetzt auch schon wieder fast vergessen. Was ja auch ein merkwürdiges Phänomen war. Für Sie, würden Sie sagen, so ein typisches Wohlstandsphänomen?
Ich fand es völlig albern. Ich bin ja während des aserbaidschanisch-armenischen Krieges aufgewachsen und wir hatten eine Kriegssituation, wir hatten den Zusammenbruch der Sowjetunion, wir hatten wirklich Zeiten, wo es fast nichts gab und wo es eigentlich nur Schlangen vor den Geschäften gab und wo man alles gehamstert, was ging. Es gab nichts zum Hamstern. Und ich finde, es ist mir so eine ganz süße westliche Wohlstandsvorstellung, dass wenn eine Krise kommt, dass es dann immer noch fließendes Wasser gibt. Und das ist ja immer das Erste, was abgestellt wird, Elektrizität und fließendes Wasser, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und dann irgendwie so noch Klopapier zu hamstern, davon auszugehen, dass es richtig schlimm wird, aber nicht mal die Vorstellungskraft zu haben, was denn dieses Schlimm, wie genau dieses Schlimm eigentlich definiert sein kann, das fand ich sehr süß.
In den USA wurden ja dann Waffen nicht gehamstert, ja, aber umso mehr gekauft. Ist das dann sozusagen der Realitätsbezug?
Ich fürchte auch nicht. Also ich meine, es war auch ganz im Ernst, wenn man dem Gesicht nochmal 4 Waffen zulegt, worauf bereitet man sich da eigentlich vor? Ich meine, das ist halt vor allem, es ist halt eine andere Liga als Klopapier. Aber das ist, ich meine, was stellen sich die Leute dann vor, dass sie irgendwie zu Hause sitzen und sich mit 4 Waffen verteidigen, wenn es hart auf hart kommt? Und dann?
Keine Ahnung. Ja, was tut man mit dem Klopapier?
Ich glaube, man kann damit nicht mehr heizen.
Zumindest geht das Feuer sehr schnell wieder aus. Aber wenn Sie das so beschreiben, Sie haben diesen Konflikt in Ihrer Kindheit erlebt, das war Bergkarabach, ne? Das ist überhaupt das, was man so mit Armenien und Aserbaidschan hier im Westen verbindet. Nicht viel mehr, würde ich sagen. Also Sie haben diesen Ausnahmezustand, diese Krise dort erlebt. Könnte man jetzt, so wie Sie über diese Corona-Krise hier reden, vermuten, es war gar keine. War es für Sie eine Krise?
Es ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Und ich habe auch keine wirkliche Antwort drauf. Das ist definitiv eine Krise, es ist definitiv eine Pandemie. Aber wir hatten Glück, dass es wunderbar abgefedert wurde. In Deutschland auch eben von der Politik.
Würden Sie denn sagen, dass diese Zeit unseren Blick sozusagen noch mehr auf uns selbst fokussiert hat oder geweitet hat? Also immerhin kann man ja sagen, das war so ein Moment, wo wir tatsächlich auf die Entwicklung in der ganzen Welt geguckt haben. Also wenn man nur an diese Kurven denkt, die bis heute täglich in der Zeitung sind, ist das ja so ein Vergleich, was macht das Virus wo? Wir gucken also gleichzeitig überall hin und alle Teile dieser Welt sind betroffen davon. Glauben Sie, das interessiert uns wirklich oder ist am Ende unsere eigene Lage nur wichtig für uns?
Ich glaube, dass es tatsächlich nur um das Lokale ging. Das Erste, was auch gemacht wurde, die Grenzen waren wieder dicht. Das wurde alles immer auf einmal sehr, sehr nationalistisch schon fast. Es wurde gefeiert, dass man irgendwie so 4 Plätze für italienische Kranke angeboten hat und ein paar für Frankreich. Aber das war ja keine wirkliche europäische Solidarität da. Es war immer so Deutschland zuerst und immer alles nur für Deutschland. Man holte immer zuerst die deutschen Touristen heim. Und es war eigentlich faszinierend zu sehen auf der einen Seite, wie wunderbar eigentlich das politische System in Deutschland funktioniert, dass es eben den politischen Gestaltungswillen geht, dass auf einmal Entscheidungen sehr schnell gefällt werden können. Aber es war auch wirklich traurig und deprimierend zu sehen, dass es in anderen Bereichen gut. Man hätte irgendwie auch genauso entschlossen den Rechtsterrorismus vielleicht mal bekämpfen können. Man hätte genauso wie die Gleichstellung von anderen Gruppen vorantreiben können. Man hätte die Ehe für alle und das Adoptionsrecht und sehr viele andere Gesetze, die es halt immer noch nicht gibt, irgendwie schon vor Jahrzehnten einfach mal machen können, ohne dass es großen Widerstand gegeben hätte. Und dann auf einmal zu sehen, dass diese extrem behäbige deutsche Bürokratie sich so schnell und so kreativ bewegen kann und dass alles möglich ist, wenn der politische Wille einfach nur da ist. Dass auf einmal geht alles, aber eben nur für bestimmte Situationen und nur für bestimmte Menschengruppen und alle anderen. Das wird immer so bleiben, wie es ist. Und jetzt wissen wir auch, das liegt nicht daran, dass das System so langweilig ist und es liegt einfach nur daran, man möchte es nicht. Man möchte alles genauso konservativ beibehalten, wie es ist und das war's.
Ja, entweder so oder vielleicht liegt es auch daran, dass es eben nicht, wie Sie sagen, bestimmte Menschengruppen sind, die davon betroffen sind, sondern alle. Und dass so etwas einen gemeinsamen Konsens schafft, der sich bei anderen Themen wie Ehe für alle einfach so schnell nicht herstellen lässt.
Ich bin mir da nicht so sicher. Klima betrifft ja auch alle. Und trotzdem gibt es nicht diesen großen gesellschaftlichen Konsens. Ich glaube, auch bei der Ehe für alle gibt es fast einen größeren gesellschaftlichen Konsens als bei Corona. Zumindest gibt es halt nicht diese, oder mittlerweile gibt es keine großen homophoben Demos mehr wie bei den ganzen Corona-Gesetzen.
Mhm. Wo wir von Corona sprechen, passt die erste Musik eigentlich ganz gut, beziehungsweise der erste Interpret, nämlich Igor Levit. Ein Pianist, der ja auch in dieser Corona-Zeit jetzt wahnsinnig viel gemacht hat, live gestreamt hat, sich auch jenseits dessen häufig politisch einmischt, auf Twitter immer wieder Diskussionen anstößt. Ist das ein Mensch, der Sie als Musiker interessiert oder eben auch als Einmischer, als jemand, der Stellung bezieht?
Ehrlich gesagt beides. Ich finde vor allem Igor Levit als Pianisten faszinierend, weil er einfach eine unglaubliche Bandbreite hat und wirklich so wahnsinnig gut spielt. Ich bin leider überhaupt nicht qualifiziert genug, um über Musik zu sprechen, klassische Musik, und meine Mutter ist Musiklehrerin. Ich bin eigentlich in der Musikhochschule aufgewachsen, aber es ist leider völlig komplett an mir vorbeigegangen. Ich finde seine Technik wahnsinnig gut. Und die Bandbreite seines Schaffens, natürlich auch die politische Einstellung und vor allem dieses sein Bedürfnis, sich mitzuteilen, das auch nochmal immer so wahnsinnig explizit und treffend sagen zu können. Und das mit dem ungeheuren Talent, das ist auf jeden Fall eine faszinierende Mischung.
Wir hören mal den ersten Satz der Mondscheinsonate Beethoven, Sonate C-Moll, Opus 27. Nummer 2, und danach sprechen wir dann nochmal drüber. Man das Pedal gerade noch gehört. Der erste Satz aus Beethovens Mondscheinsonate, gespielt von Igor Levit, und gewünscht hat sich das die Schriftstellerin Olga Gryasnova hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Das ist ja immer so, wenn man am Anfang der Zwischentöne so einen Klassiktitel spielt wie die Mondscheinsonate, führt das in der Regel zurück in die Kindheit, sofern die von Musik geprägt war, Olga Gryasnova. Das war bei Ihnen auf jeden Fall so, ne?
Ja, meine Mutter ist Klavierlehrerin und Pianistin und auch noch Organistin. Und das einzige Problem war, ich bin eigentlich in einer sehr musisch affinen Familie aufgewachsen. Auch ich war auch fast immer mit in der Musikschule dabei, habe dort auf dem Flur gespielt oder bei der Musikhochschule. Oder wenn die Leute für irgendwelche Konzerte geübt haben, saß ich immer irgendwo im Raum. Aber ich höre einfach nichts. Ich habe überhaupt kein musikalisches Gefühl und kein Rhythmusgefühl. Und deswegen wusste ich immer, dass bei mir einfach das, worüber die Leute sich unterhalten, ist einfach nicht vorhanden. Und ich wollte immer dazugehören, aber es gab einfach keine Möglichkeit, mithalten zu können. Und es war immer eigentlich so fast albern, weil es gab nichts, was ich mir mehr gewünscht hätte, als tatsächlich sehr gut Klavier spielen zu können oder irgendein Musikinstrument. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Mhm. Wir haben das so oft versucht und bevor ich überhaupt verstanden habe, wo meine rechte und wo meine linke Hand ist, abgesehen von der Fingerstellung, das war einfach nur irgendwann mal, meinte meine Mutter zu mir, bitte lass es.
Sie haben das eben vor der Musik auch schon mal gesagt. Also jetzt haben Sie es schon zum zweiten Mal gesagt, dass Sie da anscheinend völlig unmusikalisch sind. Ist es wirklich so? Oder ist es vielleicht auch so ein Bild, was entsteht, wenn man umgeben ist von Menschen, die sich so intensiv mit Musik beschäftigen? Weil um über Musik zu reden, muss man doch eigentlich gar nicht so viel von Musik verstehen. Es geht doch auch eigentlich ganz viel um das Empfinden, oder?
Ja, aber es gibt auch diesen Zustand, der im Englischen Tone-Deaf heißt, wo es halt wirklich einfach nichts ankommt. Das ist zum Beispiel immer der Schrecklichste. Aber es ist wirklich, für mich ist es immer der Schrecklichste.
Taubheit.
Ja, enorme Taubheit. Ja, völlig. Also eine völlige Abwesenheit von der musischen Wahrnehmung. Klar, die Emotionen und so weiter, die bekomme ich auch. Aber wenn es wirklich um die Feinheiten geht, um irgendwas rauszuhören, dann bin ich immer komplett raus. Zum Beispiel der allerschrecklichste Augenblick im Theater ist es für mich, wenn Leute anfangen, rhythmisch zu klatschen. Ich bin dann komplett raus. Ich schaffe das nicht.
Ja, und leiden Sie darunter?
Nicht mehr so sehr. Ich glaube mittlerweile so nach 35, nach 35 Jahren kann ich so einigermaßen damit umgehen. Mittlerweile wissen sogar meine Kinder, dass da einfach nichts kommen wird.
Und das ist für die Kinder überhaupt kein Problem?
Nein, am Anfang konnten sie damit nicht so gut umgehen, dass die Mutter einfach nicht in der Lage war, auch nur das einfachste Lied normal
vorzusingen. Okay, sie singen auch nicht?
ich habe es oft versucht, aber jedes Mal, wenn ich Ingro vorgesungen habe, unabhängig von allen, wurde ich immer gebeten, damit aufzuhören, möglichst schnell.
Aber sozusagen die Erwartung, dass man als Kind von einer musikalischen Mutter, einer Musiklehrerin, ihr Vater ist ja kein Musiker, nee, ne? Auch hochbegabt ist, ist ja auch erstmal verwunderlich, weil wenn die Eltern Mathematiker sind, erwarten die von ihren Kindern auch nicht, dass sie Mathematik studieren.
Es gab überhaupt keine Erwartung, das war eigentlich das Schöne. Es gab auch wirklich keine Erwartung an Hochbegabung. Dadurch, dass, ich glaube, Hochbegabung der Musik wurde in der Sowjetunion nochmal völlig anders aufgefasst als hier. Die Musikschulen waren so gut wie kostenlos oder haben sehr wenig gekostet. Man bekam aber zweimal die Woche Instrumentalunterricht plus Musiktheorie plus Musikgeschichte plus Chor und man hatte eigentlich wirklich eine semi-professionelle Ausbildung. Und später konnte man dann wirklich studieren. Die war für alle zugänglich oder fast für alle. Allerdings musste man immer wieder Prüfungen bestehen. Man musste tatsächlich hingehen, man musste was machen und das System hier ist anders. Es ist natürlich auch für jeden zugänglich, aber das ist immer an Geld gekoppelt. Und die Leistungen werden bei weitem nicht so erfordert und aber auch nicht überprüft. Wenn man von einer Hochbegabung in Russland ausgeht, ist das eine völlig andere Dimension als hier. In Russland sind es auch nicht die Eltern, die beschließen, dass das Kind wahrscheinlich hochbegabt ist, sondern es wird dann oft, oder es wurde dann oft einfach ausgesiebt. Und hier muss man irgendwie das Interesse der Eltern schon voraussetzen, damit die Kinder zur Musik finden. Von alleine geschieht es nicht.
Sie wollen damit sagen, dass im Prinzip die musikalische Grundausbildung ja damals in der Sowjetunion schon so professionell war, dass die Frage der Begabung oder der Hochbegabung sich erst viel später gestellt hat, weil man sozusagen auch ohne Begabung oder mit einer mittleren Begabung schon so einen hohen Level erreichen konnte, dass das sozusagen überdurchschnittlich war?
Nicht ganz. Ich glaube, die Frage nach der Hochbegabung wurde, glaube ich, erst viel später gestellt. Auch mit einer mittleren Begabung konnte man eine sehr gute Ausbildung bekommen. Aber diese Hochbegabung wurde, glaube ich, anders definiert.
Welche Musik ist bei Ihnen zu Hause gelaufen? Oder war es das Klavierspiel von Ihrer Mutter, das Sie in Erinnerung haben? Oder lief auch aus den Lautsprechern klassische Musik?
Ja, es war auch nicht nur die Musik meiner Mutter, sondern natürlich die der unendlich vielen Schülern, die von den anderen Kollegen und Freunden. Es war sehr viel, fast überwiegend klassische Musik. Und auch Jazz war in Aserbaidschan sehr beliebt. Es gab einen eigenen Zweig vom Jazz. Die ist, glaube ich, auch in Deutschland. Und Aziza Mustafazadeh bekannt. Ihr Vater war ein sehr bekannter Jazzmusiker. Und es war irgendwie immer eine Mischung von sehr viel Klassik und sehr wenig Jazz.
Und auch so, sage ich mal, russische Komponisten oder die deutsche Romantik und so weiter?
Kaum Romantik, ehrlich gesagt. Sehr wenig Romantik, aber sehr viel von allem Möglichen, aber natürlich auch komplett der russische Klassikkanon, der an der Musikschule gespielt wurde.
Und Pop kam nicht vor?
Wenig, deutlich wenig. Mein Vater mochte Pop sehr gerne, aber der konnte sich nicht durchsetzen.
Wie war das mit dem Ballett? Also Ballett ist ja ein Thema, was in Ihrem Buch die juristische Unschärfe, die juristische Unschärfe einer Ehe
glaube ich, ja,
eine große Rolle spielt, weil es da um eine Ballerina geht, die auch so richtig Drill bekommt oder auch diese harte Ausbildung in Moskau bekommt. Und soweit ich weiß, haben Sie auch zumindest eine Neigung zum Ballett. Haben Sie es selbst gemacht auch?
Nein, ich wurde einfach nach 2 Wochen, meinten sie zu mir, ich soll bitte nicht wiederkommen.
Und das war auch was mit Ihrer nicht vorhandenen Musikalität.
Völlig, völlig. Also, ich bin auch wirklich eine Bewegungslegasthenikerin. Wenn es ums Tanzen geht, wird eigentlich alles noch mal schlimmer. Was einfach so, ich höre nichts, ich kriege nicht mal die Körperteile auseinander. Das ist wirklich furchtbar. Und mein Vater war damals sogar im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Und trotzdem wurde mir gesagt, bitte nicht. Und die Bildungsministerin war die beste Freundin meiner Tante. Also es gehörte auch schon was zu dieser Aussage. Die war dann also wirklich sehr fundiert. Aber ich habe eine wahnsinnige Faszination für Ballett und irgendwie vor allen Tanzformen. Das ist vor allem das Ballett, was mich immer wieder kriegt.
Ja.
Und ich finde irgendwie alles an dieser Kunstform faszinierend, überhaupt an Tanz. Ohne, dass ich das beurteilen kann, aber ich schaue wahnsinnig gerne zu, aber ich habe nie das Bedürfnis, selbst zu tanzen.
Und kam Sie eine Erklärung dafür, warum Sie das so fasziniert? Also weil da vielleicht auch diese strenge Ausbildung oder dieses Training dahinter steckt oder diese Struktur?
Ich mag vor allem das Ballett, was mir ein bisschen von der Struktur weggeht.
Die also das modernen bisschen, Tanz.
Genau, das bisschen das Modernere. Ich finde trotzdem, dass man natürlich mal sieht, wo die Leute ausgebildet werden. Ich finde irgendwie, das Schöne am Ballett ist irgendwie, dass es wirklich so transnational ist. Man sieht zwar definitiv, welche Schule die Leute besucht haben, von wem sie gelernt haben, aber das hat nichts mit Herkunft zu tun. Also zumindest per se. Und das ist irgendwie, ich finde auch Ballett und Oper und klassische Musik, die sind so viel weiter in den Diskursen als irgendwie der Rest der Kunstformen.
Ah, interessant.
Vielleicht auch in der 3.
Inwiefern?
Einfach das alles, was wir in den ganzen Literaturdebatten, Literatur mit Migrationshintergrund oder solche Alpenhalten, die in der Germanistik immer wieder hochkommen oder auch im Feuilleton. Niemand würde jemals vom Ballett mit Migrationshintergrund reden. Das würde also, das kann man nicht mal ernst nehmen. Aber das ist auf jeden Fall meine sehr persönliche Prägung.
Wir werden da nach den Nachrichten auf jeden Fall nochmal weitersprechen über Ihre Kindheit in Baku und auch dann die Ausreise aus Aserbaidschan. Der nächste Musiktitel ist eine Coverversion von LP, Halo. Möchten Sie noch was dazu sagen?
Ich glaube, wir können uns das einfach anhören.
Ja,
das ist
okay.
Built, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Ich bin Marietta Schwarz und mein Gast ist heute die Schriftstellerin Olga Krjasnova, 1984 in Baku geboren. Im Herbst erscheint nach mehreren erfolgreichen Büchern ihr neuer Roman Der verlorene Sohn. Auch das eine Auseinandersetzung mit dem Aufwachsen in mehreren Kulturen. Wir steigen in diesen zweiten Teil der Sendung ein mit Jazz von Defne Sahin, Asia Afrika Sarkisi aus dem Album Yasamak. Asia Afrika Sarkisi von der Musikerin Defne Sahin. Ein Wunsch hier in den Zwischentönen von Olga Krjasnova. Was hat es denn mit diesem Titel von Defne Sahin auf sich? Warum haben Sie den ausgewählt?
Es ist mein Lieblingstitel von Defne Sahin. Und Defne kenne ich noch aus Istanbul. Wir hatten zusammen ein Stipendium in der Villa Tarabia. Und auch Defnes Musik war eine sehr große Entdeckung für mich.
2016, ja. Glaube ich, waren Sie dort.
Ja.
Ne? Und diese Zeit in Istanbul war eine Zeit, in der Sie recherchiert haben, glaube ich, für diesen Roman Gott ist nicht schüchtern, oder ist das falsch?
Doch, das ist genau richtig. Da, ich glaube, in Istanbul habe ich den auch zu Ende geschrieben, sodass er dann auch danach direkt rauskam. Genau, es war eine sehr intensive Zeit und natürlich auch voller Recherchen, voller Schreiben. Wir hatten dieses wunderschöne Haus in Istanbul, das ist die ehemalige Residenz des deutschen Botschafters, wobei ich glaube, die ist immer noch ab und zu dort. Das ist einfach ein sehr schönes Stipendium, man wirklich Ruhe bekommt, um zu schreiben.
Sie haben da an einem Stoff gearbeitet, der ja knallhart ist. Also ich habe dieses Buch jetzt auch erst in Vorbereitung für unser Gespräch gelesen. Ein Buch über den Syrienkrieg, über den Bürgerkrieg, das so handelt von den Protesten, die da ganz am Anfang standen und von zwei Protagonisten, die da eigentlich so reinfallen, also die eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommen und dann plötzlich in dieser Bürgerkriegssituation sind. Und ich fand eben auch aus dieser Perspektive jetzt, ja, wo wir diesen Konflikt ja schon fast 10 Jahre haben und hier in Deutschland kaum noch jemand darüber redet, zumindest mein Gefühl, hat es mich eiskalt erwischt, weil man so quasi in diese Bürgerkriegssituation reingestoßen wurde.
Das ist ja irgendwie auch das Traurige. Niemand hat überhaupt damit gerechnet, dass es tatsächlich so schlimm werden wird. Und es war eine sehr faszinierende Zeit oder es war eine Zeit, die volle Hoffnung war, als tatsächlich der arabische Frühling losging, als die ganzen Revolutionen und die Proteste losgingen. Auf einmal schien es wirklich, dass so man irgendwas bewegen kann und dass so das funktionieren würde. Es war irgendwie so eine kurzer Augenblick der Hoffnung, schon was für die gesamte Menschheit. Und es war so viel Energie, so viel Glück. Natürlich war das irgendwie auch schrecklich. Natürlich gab es auch so viele Repressionen. Menschen sind die ganze Zeit gestorben. Aber auf einmal war das trotzdem, schien irgendwas möglich zu sein. Man konnte tatsächlich nochmal das eigene Leben politisch selber gestalten, was irgendwie faszinierend war und völlig neu und hoffnungsvoll. Und es war ja vor allem die jüngere Generation, die ganze Proteste getragen hat. Und es ist mir auch das Traurige, dass das Ganze dann überhaupt nicht unterstützt wurde und dann natürlich in einem Krieg geendet ist und immer noch endet. Und dass man eben dann doch die Leute damit durchkommen lässt, das ist nicht, und das ist mir vor allem auch nach der ganzen Prämisse nie wieder oder dass man nach der Gründung der UNO, dass man dennoch immer wieder einen Krieg zulässt und dass man nicht mal einschreitet, dass man nichts zum Beispiel gegen das russische Bombardement in Syrien oder irgendwo sonst unternimmt. Das ist mir doch, alles bleibt beim Alten. Und dass praktisch etwas, was so hoffnungsvoll angefangen hat, eine komplette Hoffnungslosigkeit endet. Das war, glaube ich, so das Grundgefühl beim Schreiben des Buches.
Ich stelle mir aber auch vor, dass die Recherchen knallhart waren, weil sie ja eben diese Informationen, die da verarbeitet werden, auch Folterszenen, also wirklich ganz harte Situationen in diesem Buch sich haben erzählen lassen von jemandem.
Ja, ich habe sehr viele Interviews geführt und sehr viel recherchiert. Und ich hatte auch sehr viel Videomaterial und Fotografien, sodass im Prinzip alles, was ich beschrieben habe, hätte ich nicht unbedingt so zugetragen, weil es in der Literatur immer nicht möglich ist. Aber das hätte genauso gut passieren können und die Dinge sind auch deutlich schlimmer passiert. Aber das gehört zum...
Schlimmer als im Buch.
Viel schlimmer als im Buch. Diese Recherchen gehören trotzdem zum Berufsbild dazu, weil es trotzdem ist es nicht so, dass ich als eine Rechtsanwältin arbeite oder als eine Ärztin, wo ich tatsächlich damit die ganze Zeit über konfrontiert bin, sondern es ist diese extrem privilegierte Lage zu sagen, jetzt ist die Arbeit abgeschlossen, ich habe damit nichts mehr zu tun.
Aber Sie sind ja auch mit einem Syrer verheiratet, der Sie vermutlich auch zu diesem Thema überhaupt inspiriert hat. Das heißt, Sie sind an diesem Konflikt über ihn vermutlich schon irgendwie noch dran.
Ja, das auf jeden Fall. Und auch dadurch, dass es noch sehr viel Familie gibt und sehr viele Freunde, natürlich, das Thema wird uns nie mehr loslassen. Aber ich meine, natürlich hat mich seine Geschichte inspiriert. Ich bin mit der Fluchtgeschichte meiner Großmutter aufgewachsen. Die ist damals, während des Zweiten Weltkrieges, ist sie von Weißrussland nach Aserbaidschan geflohen. Und sie und ihr kleiner Bruder.
Als jüdische Frau vor den Deutschen.
Noch nicht mal als Frau, als jüdisches Mädchen vor der Wehrmacht mit ihrem Bruder. Sie war damals 14 und er war 9 und sie waren jahrelang auf der Flucht.
Diese beiden Kinder, kann man sagen.
Diese beiden Kinder waren, glaube ich, 3 Jahre alleine auf der Flucht. Und danach habe ich mich natürlich sehr viel mit der Flucht beschäftigt und mit dem Zweiten Weltkrieg. Die staatlich organisierte Gewalt ist, glaube ich, das Einzige, womit ich mich wirklich die ganze Zeit über in meinem Schreiben beschäftige. Ich glaube, da gibt es sonst nicht so viel. Und dass dann der Syrien-Konflikt losgegangen ist und es ist auch diese Fluchtbewegung nach Europa gab, die ganze Zeit in der deutschen Literatur auch beschrieben ist, nur dass eben die Leute nicht nach Europa fliehen, sondern raus aus Europa. Angefangen von Anna Segers bis Erich Maria Remarque und wo Leute wirklich in Marseille sitzen und die ganze Zeit noch auf irgendein Schiff warten, das sie noch rausbringen könnte. Und auf einmal haben wir eine sehr ähnliche Situation. Ich meine, natürlich hatten wir die Situation auch schon vorher, das ist nicht das erste Mal, aber das ist die ganze Prämisse, auf die eigentlich die Bundesrepublik aufgebaut ist, nie wieder und Humanität und Menschenrechte, ist auf einmal zu sehen, dass es doch nur Fassade ist. Und nach einem kurzen Sommer, wo man tatsächlich sehr offen war, dass diese Fassade politisch nicht weitergetragen wird. Und das ist eigentlich wirklich nur eine politische Entscheidung, weil es sind nach wie vor extrem viele Leute, sehr viele Deutsche, die sich für die Flüchtlinge einsetzen und sich übermäßig viel in der Flüchtlingshilfe engagieren. Und die Zahlen sind sehr hoch und die Zahlen werden nicht weniger, sondern sie werden viel mehr. Aber das ist eine Geschichte, die wir nicht erzählen, sondern das sind Leute, die wir dann auf einmal zu Gutmenschen umetikieren, um zu sagen, dass ihr Engagement etwas Schlechtes sei. Und das hat mir sehr große Sorgen bereitet.
Was ich mich gefragt habe, ist sozusagen der thematische rote Faden in Ihren Werken die Flucht? Fragezeichen. Und jetzt haben Sie aber gerade gesagt, staatlich organisierte Gewalt, Ihre eigene Flucht oder Ihr eigenes Verlassen von Aserbaidschan mit Ihrer Familie. Sie sind ja auch mit 11 aus Baku ausgereist als jüdische Kontingentflüchtlinge. Hat ja auch etwas von diesem Wiedergutmachung und nie wieder, ne?
Wir sind nicht geflohen. Wir sind nicht geflohen, sondern wir sind sehr bequem ausgereist. Das ist ein großer Unterschied und wir hatten auch...
Deshalb haben Sie das jetzt auch gerade nicht erwähnt, sondern die Flucht Ihrer Großmutter.
Genau, es war keine wirkliche Flucht, sondern wir sind sehr luxuriös ausgereist, verhältnismäßig luxuriös im Vergleich natürlich zu der jetzigen Fluchtbewegung hatten wir wahnsinnig viel Glück. Und das war keine Flucht, sondern wir hatten Zeit, uns vorzubereiten. Wir wussten mehr oder weniger, was auf uns zukommt und wir sind mit dem Flugzeug eingereist und wir hatten von Anfang an eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Das verändert alles. Aber ich glaube, es ist noch nicht mal die Flucht, um die es mir geht, sondern tatsächlich diese staatlich organisierte Gewalt. Und wie Gewalt von dem Staat ausgeübt wird und welche Macht über den Menschen der Staat und die Regierung sich dann rausnimmt und wie sie dann angewandt wird.
Spielt es in Ihrem neuen Buch auch eine Rolle?
In gewisser Weise ja. Es ist ein historischer Roman und da geht es um die Kolonisation des Kaukasus. Das spielt zwischen 1820. Das passiert mir immer, wenn ich zum Beispiel ein Buch abgeschlossen habe, weiß ich überhaupt nicht mehr, worum es jemals ging. Das Manuskript ist vor einer Woche fertig geworden. Das heißt, es ist einfach alles komplett weg. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist es 1829 bis 1855. Und das ist eine wahre Geschichte. Ich habe mir auch kaum etwas Zusätzliches ausgedacht. Und es ging um Imam Schamil, das war der erste Anführer, der die ganzen muslimischen, kaukasischen Stämme vereint hat und gegen die russische Besatzung gekämpft hat. Und sein ältester Sohn, der war damals 9, wurde von den Russen gefangen genommen und nach St. Petersburg geschickt, alleine. Und dort wurde er komplett russifiziert, er hat 15 Jahre dort verbracht, dann wurde er wieder zurückgeschickt in den Kaukasus. Und der stand natürlich so zwischen allen. Also der war weder ein Russe, noch ein Dagestaner, noch ein Avare, noch irgendwas. Und der kam überhaupt mit keiner einzigen Gesellschaft mehr klar. Und es war immer politisch gewollt, dass er nach Russland geht. Und es war auch politisch gewollt, dass er wieder zurückkehrt. Und das ist auch in gewisser Weise, das ist natürlich auch sehr, hat natürlich auch alles sehr viel mit Krieg zu tun, mit den Kriegshandlungen auf beiden Seiten. Es ist weder der Nikolaus der Erste, unter dem er in Russland aufgewachsen ist, noch sein Vater waren Pazifisten. Und es war auch sehr viel Schwarzpädagogik dazwischen, aber sein Schicksal hat mich interessiert. Vor allem, weil es natürlich auch, sein Schicksal wurde natürlich auch immer sehr politisch beschrieben. Es gibt sehr viele Bücher über ihn. Und in den meisten Büchern stand immer, dass er Russland auf einmal ganz großartig fand. Mhm. Und dass er komplett mit der russischen Kultur sich identifiziert hat. Und russische Kultur damals war eigentlich die französische Kultur. Am Hofe wurde Französisch gesprochen. Und mich haben diese ganzen Widersprüche schon damals sehr interessiert, die damals vielleicht sogar noch krasser waren als heute. Und eigentlich die Situation von damals ist definitiv mit der Situation von heute dort vergleichbar, was sich eigentlich kein einziger Konflikt seitdem gelöst hat.
Mich hat diese Beschreibung von Ihnen jetzt gerade an eine andere Szene erinnert in einem anderen Buch. Also zum einen dieses nirgendwo dahin gehören, aber sich überall bewegen können. Und zwar in diesem Buch Die juristische Unschärfe einer Ehe. Da gibt es ja auch die Laila, die in ihre Heimat nach Aserbaidschan zurückfährt, also in Berlin lebt, nach Aserbaidschan reist, auch diese ganze Gegend bereist und so in einem Milieu unterwegs ist, also wo sie möglicherweise auch herkommt, von dem Sie geschrieben haben, das sind die Menschen, die im Westen gemerkt haben, dass sie zu viel Kapital dorthin bringen, aber dann doch irgendwie nicht die richtigen Pässe haben und dann wieder zurückkehren. Aus westlicher Sicht würden wir diese Menschen die Neureichen vielleicht bezeichnen, aber ich weiß gar nicht, ob es zutrifft.
Ja und nein, weil es oft auch sehr bei sehr vielen ist es ein sehr altes Gelten, sind sehr alte Familien, die deutlich, die genauso alt sind wie der europäische Adel. Also ja und nein. Aber es ist natürlich, das ist auch eine Schicht, wo die jungen Leute und auch die Älteren, sie hatten tatsächlich die beste Ausbildung, die es gibt, genossen. Und trotzdem merkt man irgendwann mal, dass die beste Ausbildung ist noch kein Garant für irgendwas.
Sondern? Ist es am Ende immer der Pass, um den alles geht?
Na, es ist oft der Pass, es ist oft die Nationalität, es kommt immer ja, es ist manchmal die Schicht. Ich glaube, es kommt immer auf die jeweilige Gesellschaft an. Ich glaube auch die Unterschiede zum Beispiel allein zwischen Deutschland und Frankreich sind so immens und krass, oder schon allein Schweiz und Deutschland. Die Gesellschaften sind oft so unterschiedlich und so lokal strukturiert, dass man das wahrscheinlich erst nach 50 Jahren tatsächlich versteht, was man eigentlich gebraucht hätte. Oder wo die eigenen Privilegien liegen.
Merken Sie das an sich selbst auch?
Ja, natürlich. Also ich habe auf jeden Fall in Deutschland deutlich mehr Privilegien als jemand, der zum Beispiel aus der Türkei eingewandert ist oder schon allein jemand mit einer anderen Hautfarbe.
Ja. Wir reden gleich nach der Musik nochmal über Ihr Ankommen in Deutschland. Mhm. Und jetzt hören wir nochmal Igor Levit. Song for Peace, was vielleicht ja auch zu diesem Begriff der staatlich organisierten Gewalt dazu passt. Das ist ein Jazzstück von Bill Evans. Mhm. Sie müssen jetzt, Frau Krasnova, trotz Ihrer angeblichen musikalischen Unbedarftheit etwas dazu
sagen.
Glauben
wir noch nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Ja gut, da muss ich das leider unter Beweis stellen. Es ist ein Stück auch von Igor Levit und wunderbar gespielt, obwohl das jetzt mir natürlich keine klassische Musik ist, sondern Jazz ist. Und trotzdem ist es mit einem wahnsinnigen Einfühlungsvermögen, wenn man das überhaupt über Musik sagen kann, gespielt. Und mich fasziniert auch die Bandbreite von Igor Levit, dass er alles spielen kann.
Ja, tolles Stück. Igor Levit spielt Bill Evans Peace Peace hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen mit der Schriftstellerin Olga Krasnova. Ich wollte unbedingt noch mal einen Schritt zurückgehen in ihre Kindheit, auch wenn wir da schon jetzt lange weg waren, nämlich nach Baku, wo sie aufgewachsen sind und dass sie dann mit 11 Jahren verlassen haben. Haben Sie jemals, Sie haben ja auch von Ihrer Großmutter erzählt, die geflüchtet ist nach Aserbaidschan aus Weißrussland und dann in den späten 80er Jahren, die ist ja nach Israel gegangen.
Anfang der 90er Jahre.
Haben Sie oder Ihre Eltern jemals darüber nachgedacht, nach Israel zu gehen?
Ich meine, das Gute war, wir hatten ja nicht so viele Möglichkeiten, oder das Gute und das Böse war, wir hatten nicht so viele Möglichkeiten. Das ist mit dem aserbaidschanischen Pass, ist es nicht unbedingt so, dass man überall auf der Welt willkommen ist, sondern die einzigen Möglichkeiten auszuwandern waren damals entweder Russland oder Israel. Und dann erst 1995 wurde, glaube ich, die deutsche Botschaft in Baku eröffnet und es gab erst in den späten 90ern die Möglichkeit, nach Deutschland auszuwandern. Und das war's. Also mehr Möglichkeiten standen nicht zur Debatte. Keiner von uns wollte eigentlich nach Deutschland. Es war natürlich ein historisch extrem vorbelastetes Land. Aber trotzdem fanden wir, oder meine Eltern fanden irgendwann mal Deutschland die bessere Möglichkeit, weil es einfach dann doch Europa ist. Und nach Israel wollte mein Vater nicht unbedingt, nach Russland wollte meine Mutter nicht und Deutschland war ein Kompromiss.
Deutschland als Kompromissland. Mhm. Mhm. Ja, wie war das denn dann, als Sie in Deutschland ankamen? Wie hat das sich für Sie angefühlt als Elfjährige?
Es war schwer. Es war sehr schwer, weil wir natürlich auch damals in Hessen angekommen sind, in der Provinz, wo es nicht mal einen Bus gab in den Nachbarort.
Und Sie kamen ja aus der Großstadt.
Wir kamen aus der Großstadt. Das war eigentlich der größte Kulturschock überall. Auf einmal waren da überall Kühe.
Kühe?
Kühe.
Kannten Sie nicht?
Kühe kannte ich nicht. Kühe kannte ich wirklich nur aus dem Zoo.
Kühe kannten sie aus dem Zoo.
Ja, weil der Zoodirektor eine Kuh hatte für Milch. Und das war die einzige Kuh, die ich bis dahin jeweils gesehen habe, also live.
Okay, und dann standen die da so am Straßenrand rum?
In den Höfen. Mhm. Und auf einmal gab es irgendwie so Kühe, aber keine Busse. Und ich fand das faszinierend. Und da 96, das war, als der hessische CDU die Kampagne gemacht hat mit der doppelten Staatsbürgerschaft von Roland Koch und wo es sehr viele Ressentiments gab.
Mhm. Also sie wurden nicht gerade mit Willkommenskultur begrüßt?
Es ging. Also es waren auch nicht allzu unfreundlich, ehrlich gesagt, aber es war sehr schwierig. Und wir waren damals, ich wurde nochmal zurückgestuft, ich war schon in der 6. Klasse, wurde aber nochmal in die 4. geschickt, weil es irgendwie auch keine weiterführende Schule im Ort gab. Und das Faszinierende war, wir wurden damals im Asylbewerberheim untergebracht und es gab sehr viele Kinder in diesem Asylbewerberheim und ich war bei weitem nicht die beste Schülerin. Also das konnte mir, glaube ich, während meiner Schulzeit noch nie nachsagen. Und ich war aber die Einzige, die am Ende aufs Gymnasium geschickt wurde, weil ich die Einzige war mit einer weißen Hautfarbe.
Ah. Ist Ihnen das als Kind schon aufgefallen?
Ja. Ich wusste schon mit 11, dass es, ich meine, die anderen haben wenigstens gebrochenes Deutsch gesprochen. Ich habe nichts gesprochen. Es gab immer einen Unterschied, wie die Lehrer mich behandelt haben, die ich erst seit einer Woche im Land war und die anderen Schülerinnen, die schon deutlich länger da waren und die fließend in 5 oder 6 Sprachen waren. Natürlich auch durch ihre Fluchtgeschichte konnten fast alles sprechen, was es gab. Und dann irgendwann mal, als ich dann verstanden habe, dass es in Deutschland dieses dreigliedrige System gab und für mich war es klar, ich gehe halt aufs Gymnasium. Und dass die anderen, dass sie sich das noch nicht mal vorstellen konnten, aufs Gymnasium zu gehen. Also ich habe das mit 11 sehr schnell verstanden, dass das tatsächlich nicht in meinen Leistungen liegt, dass ich mir das überhaupt vorstellen kann, sondern dass das ausschließlich herkunftsbedingt ist und dass es ausschließlich die Farbe der Hautfarbe war.
Also Herkunft im Sinne von Weißsein oder Herkunft im Sinne von bürgerliches Milieu?
Sowohl als auch. Bürgerliches Milieu, weil es sich auch nicht so schnell einschüchtern lässt. Mein Vater ist Rechtsanwalt und ich bin natürlich mit einer völlig anderen Attitüde aufgewachsen. Dadurch, dass mein Vater ist Rechtsanwalt, sein Vater war Rechtsanwalt und der davor hat auch noch Jura studiert. Das ist einfach eine völlig andere Art des Aufwachsens. Das ist, naja, weiß mir doch jetzt erstmal nach. Ich glaube, das kennen alle Kinder von Juristen. Das ist halt ein völlig anderes Weltbild. Und für mich war es klar, wenn ich das irgendwie schaffe, gehe ich natürlich aufs Gymnasium.
Familie. Und für Ihre Eltern auch?
Bei uns in der Familie gab es seit 6, ich glaube selbst meine Urgroßmütter haben alle studiert. Und ich war 10, als ich erfahren habe, man muss gar nicht an die Uni gehen.
Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
Es gab nichts anderes in meinem Umfeld. Also ich war wirklich erst 10, als ich verstanden habe, dass es noch Leute gibt, die keine Uni besucht haben. Das kam nicht vor. So selbst die Urgroßmütter waren Lehrerinnen oder Ärztinnen. Somit die ersten Frauen, die damals überhaupt studieren konnten und die wurden dann auch extrem erfolgreich. Mir ist es nicht aufgefallen, dass es noch andere Lebenswege gibt.
Herkunft ist ja ein Thema, über das wir auch ja, seit spätestens Didier Eribon mehr reden. Also auch mal zu fragen, welchen Background bringe ich eigentlich mit für meine Biografie? Würden Sie sagen, Sie haben ja auch mal Migration als Modethema bezeichnet vor 3 Jahren, würden Sie sagen, dass das vielleicht jetzt so eine Art neues Modethema ist, zu fragen, wo wir herkommen?
Überhaupt nicht. Ich finde, es ist ehrlich gesagt, ich würde auch nicht die Frage nach der Herkunft stellen, sondern ich stelle die Frage viel lieber nach der sozialen Klasse. Und ich glaube, wir reden viel zu wenig über soziale Klassen und auch die Frage der Herkunft, also die Frage der Migration, das ist eine Klassenfrage. Die Schwierigkeiten, die es dort gibt, unter den zum Beispiel Nicht-Akademiker-Kindern oder Akademiker-Kindern, die haben viel mehr mit der sozialen Klasse zu tun, als jetzt tatsächlich mit der Herkunft. Jemand, der aus einer iranischen Akademikerfamilie kommt zum Beispiel, wo seit Generationen alle studiert haben, der oder die haben dann natürlich im Studium deutlich weniger Probleme als ein deutsches Arbeiterkind. Aber es hängt alles sehr viel vom Habitus ab und der Habitus ist oft international. Und auch welche Förderungen es überhaupt gibt in der Uni oder wie man überhaupt rausfindet, wie man an die Uni kommt, wie man sich in der Uni zurechtfindet. Das alles, das besprechen wir viel zu wenig, aber das ist eine Klassenfrage oder das ist zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, es ist immer die Mehrsprachigkeit. Vor allem in Berlin. Wir haben ja jetzt sehr viele trilinguale Kindergärten in Berlin oder bilinguale Privatschulen, die ein Vermögen kosten. Und da ist es auf einmal etwas sehr Gutes und sehr Wünschenswertes, wenn Kinder mehrere Sprachen sprechen. Und gleichzeitig haben wir dieses ganze soziale Bashing, wenn es um Schulen in Neukölln gibt, wo auf einmal so viele Nicht-Muttersprachler sitzen. Auf einmal ist diese Nicht-Muttersprachlichkeit ein Problem oder die Mehrsprachigkeit wird als ein soziales Problem, nicht ein linguistisches Problem dargestellt. Und das ist, worüber wir da eigentlich sprechen, ist eine soziale Herkunft und keine nationale Herkunft.
Eine soziale Herkunft. Das heißt, wenn man das umdrehen würde, könnte man sagen, die bringen ja auch eine Mehrsprachigkeit mit, die wir fördern müssten und nicht sagen müssten, Assimilation, Integration um jeden Preis im Sinne von Deutsch lernen, perfekt im Deutsch sein, sondern eben das Arabische oder auch welche Sprache auch immer sie mitbringen, auch fördern.
Das ist auch eine unglaubliche Ressource. Das ist nicht nur etwas, was wir aus reiner Barmherzigkeit machen würden, sondern es ist eine unglaubliche Ressource. Und es wäre natürlich viel besser auch für das gesamte Land, wenn wir sehr viele Leute hätten, die fließendes Arabisch sprechen, richtiges Arabisch und sich da ausdrücken können. Zum Beispiel in den USA gibt es sehr viele staatliche Programme für die Heritage Learners, weil eben eine Sprache als eine sehr wichtige strukturelle Ressource betrachtet wird.
Heritage Learners sind diejenigen, die eine Mehrsprachigkeit aus ihrer Herkunft mitbringen?
Genau, und die werden nochmal in der Herkunftssprache unterrichtet, was irgendwie als Ressource für das Land verstanden wird, nicht unbedingt als Nachteil. Und das hat ja auch überhaupt keine Auswirkungen, wenn man noch eine andere Sprache spricht, hat es eigentlich nach einer gewissen Zeit überhaupt keine Auswirkungen mehr darauf, wie gut man Deutsch lernt oder nicht. Aber auf der anderen Seite finde ich völlig, wieso sollten irgendwie auch nur monolinguale Kinder keine Möglichkeit haben, auch mal Arabisch zu lernen und schon in der Grundschule nicht im Studium oder Türkisch zu lernen. Das sollte einfach völlig frei zugänglich für alle sein.
Und warum glauben Sie, dass über die soziale Klasse so wenig, so ungern gesprochen wird?
Dass die Durchlässigkeit der deutschen Gesellschaft ist sehr strikt. Es ist wahnsinnig schwer, sich hochzuarbeiten. Es gibt auch mittlerweile wirklich wahnsinnig gute Untersuchungen dazu, aber das ist sehr schwer. Und die Leute, die oft natürlich in den Zeitungsredaktionen sind, die in der Politik dann irgendwann mal kommen, das sind sehr selten Arbeiterkinder. Und das ist schon allein dieser Vorschlag, der jetzt von der Bildungsministerin gemacht wurde, doch einfach mal Hartz IV zu beantragen während der Corona-Zeit und das irgendwie als Grundeinkommen zu sehen. Das klingt erstmal sehr gut, aber die Leute, die tatsächlich schon mal diese Erfahrung mit dem Jobcenter gemacht haben, würden sehr ungerne zum Jobcenter gehen. Das ist überhaupt die Frage in der Gesellschaft, wer spricht überhaupt über die Klasse? Und das sind halt oft die Leute, die meistens über die sozial schwachen Klassen reden. Und auch wie die allein schon im Fernsehen dargestellt werden. Ich glaube, es wäre schöner, wenn wir mehr Leute hätten, die tatsächlich die Armut kennen, wenn die in der Politik wären oder in Gewerkschaften oder in den Medien. Dass es nicht eine abstrakte Größe wäre, zu der man sich verhalten kann.
Also es gibt diese Forderungen ja auch gerade im Medienbereich immer wieder, dass man Menschen aus der Arbeiterschicht in die Redaktionen holt, weil die die Erfahrung eben mitbringen. Andererseits frage ich mich, ob das der Weg ist oder ob man nicht eigentlich von jedem Journalisten auch eine Empathie erwarten kann oder auch eine Neugier, nicht nur sich im eigenen Milieu, in der eigenen Filterblase aufzuhalten, sondern eben auch die ganze Bandbreite unserer Gesellschaft anzuschauen.
Im Idealfall ja, aber es wäre trotzdem schön, wenn die Redaktionen auch tatsächlich Deutschland abbilden können. Ich glaube, dann würde es viel mehr divers werden, auch nicht nur aus unterschiedlichen sozialen Schichten, mit den unterschiedlichsten Herkünften, mit den unterschiedlichsten Sprachen. Ich glaube, das wäre einfach ein extremer Dazugewinn.
Haben Sie viel mit Leuten aus einer anderen sozialen Schicht zu tun?
Auch kaum.
Ja.
Auch kaum. Ich liebe auch eine Blase.
Sie werden ja als Autorin, als Schriftstellerin gerne auch in diese Schublade der Migrationsliteratur gesteckt, was Ihnen nicht behagt. Wobei ich mich gefragt habe, warum das eigentlich so ist, warum das ein nicht passender Begriff ist.
Es ist einfach eine Kategorie, die allein biografisch begründet wird. Es sind überhaupt keine ästhetischen Kriterien drin. Und deswegen, wie vor allem in der Germanistik und der Literaturkritik, die Entscheidungen müssten eigentlich ästhetisch begründet werden, aber da wird einfach nur in die Biografie des Autors oder der Autoren geschaut und alles wird halt auf diese Migration, auf die eigene Migration und auf die Migration der Eltern runtergebrochen. Zum Beispiel ich, Sascha Stanisic, Theresia Mora und viele andere Autoren, die eigentlich ästhetisch überhaupt nichts miteinander zu tun haben, doch zu thematisch, werden dann unter dem Begriff Migrationsliteratur zusammengefasst. Und dann gibt es aber auch noch die deutschen Autoren. Und das ist dann deutschsprachige Literatur und alles andere ist dann Migrationsliteratur. Und bei einem Bevölkerungsanteil von 25% mit dem Migrationsliteratur, also wie lange wollen wir das Spielchen eigentlich noch spielen? Zum Beispiel die Debatten in Großbritannien und in den USA sind uns, glaube ich, so 20 bis 30 Jahre voraus. Ich war mal an den Unis in Oxford und da es war auch eine Germanistik und irgendwie haben sie dort den Begriff Migrationsliteratur aufgeschnappt. Ich habe sie gefragt, würdet ihr jemals Sadie Smith als Migrationsautorin bezeichnen? Da war einfach nur Stille und alle meinten nein. Und so, ja, aber weshalb haben wir denn den Begriff dann der Germanistik? Und es ist halt,
Ich sage trotzdem mal etwas provokativ, dass er ihnen ja nicht schadet als Autoren, weil das ist ja eine Schublade, nach der gerne gegriffen wird. Also es ist ja etwas, was möglicherweise gerade in den Zeiten, wo wir viel über Rassismus und über Migration und über diese Themen sprechen, wenn wir über Verkauf und über Lesen reden, ja möglicherweise gut für sie ist.
Naja, wo wir schon dabei sind, ich habe 7 Jahre lang Schuhe verkauft in Frankfurt Main nach der Schule. Verkaufen funktioniert anders. Das sind ja immer Schlagwörter und wenn es darum geht, die Verlage können mit Schlagwörtern auch sehr gut umgehen. Und das ist ja so, dass es gibt ja immer diese Vertreter in den Verlagen und Vertreterinnen, die das Buch dann an die Buchhandlung verkaufen. Und die Buchhändlerinnen verkaufen das Buch immer an den Kunden. Und sie haben sowieso immer Schlagwörter. Aber diese Schlagwörter sind immer im Klappentext versteckt. Und da geht es darum zu sagen, nicht, dass es jetzt Migrationsliteratur, nehmen Sie das für Ihren nächsten Spanienurlaub. Migrationsliteratur passt wunderbar zum Weißwein. So funktioniert es dann doch wiederum nicht beim Verkaufen, sondern man sagt eher nur, es geht um Liebe, es geht um Reise, es geht um Spanien. Und das Buch liest sich wie der oder die Autoren, die sie letzte Woche gekauft haben. So wird ein Buch verkauft und ja, nicht über Migration. Also es sind ganz andere Schlagwörter, die dann benutzt werden in Verkaufsgesprächen.
Und Sie finden die Schlagwörter, die im Zusammenhang zum Beispiel mit Ihren Büchern verwendet werden.
In den Buchhandlungen werden ganz andere Begriffe verwendet. Also würde ich, das ist zwar vielleicht eine steile These, aber ich glaube, meine Bücher werden dann sehr unterschiedlich verkauft. Dann geht es entweder um Ballett oder es geht um Israel oder um was anderes. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand jemals mein Buch gekauft hätte, weil es irgendwie so ein Buch über Migrationsliteratur ist, was dann tatsächlich nicht ist.
Ja. Okay, es stört Sie, weil Sie da in einen Topf geworfen sich fühlen mit anderen Literaten, die sich mit ganz anderen Themen beschäftigen. Also sich ja schon mit ähnlichen Themen beschäftigen.
Nein, das ist, weil das ist noch nicht mal eine Schublade, das ist noch nicht mal ein Topf, sondern das ist einfach nur, es ist irgendwie genau das Gleiche, wenn wir sagen, jemand hat einen Migrationshintergrund und das ist einfach ein leerer Begriff. Damit haben wir nichts gesagt, außer dass es jemand, der, wir haben nichts gesagt damit. Alle glauben, also es gibt sehr viele Klischees, die dann wachgerufen werden und abgerufen werden und im Prinzip haben wir nichts über die Person gesagt. Und das Gesamte, wenn wir sagen, das Buch gehört zur Migrationsliteratur, wir wissen nichts über das Buch. Null. Außer nur vielleicht, dass irgendein Nachfahrer des Autors vielleicht nicht in Deutschland geboren ist. Und wir wissen immer nur, dass es nicht europäisches Ausland ist. Das sagen wir eigentlich damit. Das ist jemand, der aus einem anderen sogenannten Kulturkreis eingewandert ist. Also wir würden nicht, zum Beispiel, wenn jemand Sarrazin heißt, wieso ist eigentlich Sarrazin nicht bei der Migrationsliteratur mit dabei? Mit seinen Nachnamen und seine Vorfahren kommen auch woanders her. Sarrazin wäre eigentlich das perfekte Beispiel für ein Migrationsbuch. Der behandelt auch ausnahmsweise mal Migration, spricht darüber. Das steht allerdings nicht in der Ecke der
Migrationsliteratur. Das ist aber keine Literatur.
Ja, Sachbuch, das ist ja auch genau dasselbe. Es gibt auch sehr viele Sachbücher. Also, ne? Aber der wird halt niemals als ein Autor mit einem Migrationshintergrund vorgestellt. Und weshalb eigentlich?
Ich muss jetzt noch auf einen anderen Begriff kommen. Es gibt ja das Gorki-Theater in Berlin, an dem auch ihr erster Roman, Der Russe ist einer, der Birken liebt, auch schon auf die Bühne gebracht wird. Und vom Gorki-Theater sagt man ja auch immer, das sei das sogenannte postmigrantische Theater. Ist das auch ein Label, was Sie für unpassend halten?
Absolut. Ich meine, das postmigrantische Theater eignet sich sehr gut, um Förderanträge zu stellen. Aber ich glaube, viel mehr sagt es auch nicht aus.
Aber Sie würden nicht sagen, dass am Gorki-Theater grundsätzlich etwas anderes gemacht wird als an anderen Theatern, dass man nämlich diejenigen, über die wir sonst reden, in eine Position bringt, auf die Bühne holt oder auch als Regisseure machen lässt, die ihre eigene Perspektive dann zeigen?
Ich finde es schwierig beim Theater. Ich finde, das ist Theater sehr schwierig und auch Gorki ist teilweise sehr schwierig. Und da muss man beim Theater wirklich sich mal genau anschauen, wer sind denn die Regisseurinnen und die Regisseure, wo kommen, also wer inszeniert wie viel, wer wird wie bezahlt und wie sind die Machtstrukturen, wer sind die Dramaturgen eigentlich tatsächlich die Leute. Es ist ja so, am Theater bestimmen ja nicht die Leute, die auf der Bühne stehen, sondern das sind die Leute, die politische Entscheidungen treffen können, die entscheiden, welcher Stoff. Das sind die Regisseure, das ist die Tendenz, das sind die, das ist das gesamte KBB und das ist vor allem der Mensch, der für die Finanzen zuständig ist. Und da muss man wirklich sehr genau zuschauen, wie die Macht verteilt ist innerhalb eines Theaters. Wer hat die Möglichkeiten, wie viel zu entscheiden? Und da sind wir im Theater noch nicht so gut dabei in Deutschland.
Okay, wir haben da noch einen Titel von Solange, der Schwester von Beyoncé, Things I Imagined. Mögen Sie R&B?
Ja, sehr gerne sogar. Ich mag Solange sehr gerne als Künstlerin, nicht nur als Sängerin, sondern als Künstlerin. Und sie ist eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen.
Some things I imagine, I saw 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 things I imagine, things I imagine, things I imagine, things I saw things I imagine. I saw things I imagine. I saw things I imagine.
Things I imagined von Solange Knowles, gewünscht von der Schriftstellerin Olga Gryasnova, die heute zu Gast in den Zwischentönen ist. Sprache ist das Material, mit dem Sie arbeiten. Sie schreiben, Sie unterrichten. Was würden Sie sagen, kann die deutsche Sprache gut im Vergleich, sagen wir, zum Russischen und was kann sie nicht so gut?
Die deutsche Sprache ist sehr exakt. Es lässt sich alles sehr genau formulieren. Und Zweideutigkeiten sind oft nicht gegeben, was sehr gut ist. Also man ist wirklich schnell am Punkt, man kann es ziemlich gut gestalten. Es hat eine sehr starre Form, die auf der einen Seite sehr gut ist, sehr stark. Und auf der anderen Seite zum Beispiel die slawischen Sprachen sind flexibler. Die Satzstruktur kann verändert werden, damit kann man spielen, damit kann man viel mehr reinbringen, auch viel mehr Witz, was zum Beispiel beim Deutschen schwieriger ist. Also man kann nicht die Satzstruktur aufmachen, dann nochmal einen Sprachwitz da reinbringen. Das geht im Deutschen nicht.
Sie haben ja mehrfach schon angedeutet, auch in Interviews, wenn wir uns mit Rassismus oder auch mit Antisemitismus beschäftigen, was ja ein immer größeres Thema wird auch in der Gesellschaft, dann müssen wir auch über Sprache reden. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ein Teil unserer Gesellschaft sich ganz, ganz, ganz viel mit Sprache beschäftigt. Diese Begriffe wie Framing und welche Begriffe können wir noch benutzen? Welche Begriffe, die sich eingebürgert haben, müssen wir überprüfen? So, also es gibt einen Teil, der möglicherweise sensibel mit Sprache umgeht. Und es gibt auch eine Verrohung der Sprache. Wie könnte man mit Sprache ankämpfen gegen diese Probleme?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich tatsächlich nochmal die einzelnen Begriffe anzuschauen, nur schon allein auch in sehr vielen Büchern. Zum Beispiel beim N-Wort. Ich habe oft das Gefühl, das ist einfach so eine ganz trotzige kindliche Reaktion. Ich sage es jetzt doch mal, das nochmal. Und das, man sagt es immer und immer wieder. Und irgendwie so wie bei Kleinkindern eine Trotzphase, um das nochmal zu testen. Und das ist ja einfach mal ein Wort nicht zu benutzen, das ist keine große Sache. Das tut nicht weh. Das ist keine große Einschränkung. Das Leute, die eigentlich in ihrem Leben noch nie eingeschränkt waren, auf einmal wird ihnen etwas abverlangen. Das ist eigentlich etwas so Kleines, dass auf einmal diese ganz bezogene Reaktion kommt. Das ist etwas, was mich fasziniert. Aber natürlich, vieles geschieht unbewusst. Es gibt auch viele Rassismen in der Sprache, die unbewusst sind. Oder auch viel Diskriminierung eigentlich, die vielleicht nicht so gemeint ist und ganz anders gemeint ist, aber die uns einfach noch nie aufgefallen ist. Und trotzdem ist es irgendwie enorm wichtig, sich das immer wieder vor die Augen zu führen, was eigentlich Sprache mit uns macht oder wer ist eigentlich mitgemeint, wer ist nicht mitgemeint. Und wie reden wir überhaupt über uns selber auch?
Ja, das ist ja das Argument, das dann viele vorbringen, das ist ja nicht böse gemeint. Das ist nicht diskriminierend gemeint.
Ja, aber da kann man es auch lassen. Ja. Ich meine, man kommentiert auch nicht unbedingt das Aussehen des anderen sofort. Wir haben gelernt, dass das nicht böse ist, dann kann man es auch mal unterdrücken. Natürlich, das ist nicht böse gemeint und die Leute bestehen aber immer wieder darauf, immer wieder zu sagen. Es ist halt irgendwie, als ob man rausfinden möchte, wo die Grenze liegt. Und ich glaube, nach dem vierten Mal nicht böse gemeint, das ist definitiv böse gemeint. Aber nur wenn man das selber nicht als böse empfindet, heißt es noch lange nicht, dass es nicht für andere verletzend ist. Und das ist keine große Sache, das einfach mal sein zu lassen ab einem gewissen Alter. So, ab zwei.
Ab zwei, ja. Merken Sie bei Ihren eigenen Kindern, dass Sie daran arbeiten müssen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen alle mal daran arbeiten. Trotzdem habe ich viel mehr Hoffnung für alle Generationen, die nach mir kommen, als für meine eigene.
Wir sind ja jetzt in den letzten Minuten dieses Gesprächs und wenn ich einer Kolumne im RBB glauben darf, die Sie geschrieben haben, befinden Sie sich gerade im Himmel auf Erden, weil Sie Ihr Manuskript abgegeben haben und weil das, wie Sie sagen, eigentlich die beste Zeit ist, die Sie als Autorin haben.
Ja, ich bin trotzdem ehrlich gesagt mit der anderen Arbeit schon 4 Wochen im Verzug. Jetzt geht die schöne Zeit langsam vorüber.
Die schöne Zeit am Schreiben ist diejenige, wenn man auf Senden drückt, das Manuskript an den Verlag schickt und
wenn es
die Zettel wegräumt, die auf dem Schreibtisch liegen.
Genau, wenn man irgendwie alles wegschmeißen kann, was man nicht jemals für den Roman zusammengeschustert hat, in den sämtlichen Notizen, wenn man diese Recherchebücher auch endlich mal wieder wegstellen kann oder verschenken. Das ist eigentlich das, was mich immer am glücklichsten macht. Wirklich so alle Spuren beseitigen. Und das ist auf der einen Seite, das ist zwar schon alles ist erledigt und das ist schon zu spät, um noch irgendwas zu ändern. Das ist völlig sinnlos, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, nochmal nach den Fehlern zu suchen, weil es schon im Druck ist. Und es gibt noch keine Kritiken, niemand hat es noch gelesen, niemand macht einen auf diese Fehler aufmerksam. Das ist eigentlich so die Narrenfreiheit.
Wie gehen Sie mit Kritiken um?
Kommt auf die Kritik an. Ich meine, es kommt darauf an, ob das eine sachliche Kritik ist, ob das tatsächlich ein Fehler im Text ist. Und ja, ich habe viele Fehler im Text, klar. Also es kann auch natürlich sein, dass die Figuren eindimensional sind. Es kann sein, dass ich irgendwas falsch recherchiert habe. Es kann sein, dass ich einfach einen strukturellen Fehler im Buch drin habe. Und das ist dann einfach völlig gerechtfertigt. Aber es gibt auch viele Kritiken, die sehr persönlich sind. Und wo es einfach nur darum geht, völlig aus der Luft gegriffen, halt irgendwas zu sagen.
Ihr neues Buch erscheint Anfang September. Ist das jetzt im Terminplan oder wurde das wegen Corona auch verschoben?
Nee, ich glaube, das ist völlig im Terminplan.
Ja. Und dann gibt es vielleicht auch wieder Lesungen. Sie haben ja mir bei einer der Musiken erzählt, dass 6 Lesereisen durch die Corona-Krise für Sie gestrichen wurden.
Genau, es waren sehr lange vorher geplanten Auslandsreisen, auf die ich mich auch sehr gefreut habe. Und die werden natürlich auch nicht mehr wirklich nachgeholt werden.
Okay, aber es gibt Hoffnung für den Herbst.
Es ist schwierig, ehrlich gesagt. Es wird schwierig, weil jetzt fast keine Lesungen mehr geplant werden. Irgendwie meine ganzen Lesertermine wurden für den Herbst noch vor der Krise ausgemacht. Und jetzt fangen schon die ersten an, umzudisponieren. Es wird dann entweder in andere Hallen verlegt. Die Honorare werden alle gekürzt.
Die Honorare werden gekürzt, obwohl man weiß, dass ihnen durch die Lesereisen ja auch noch mehr wegfällt.
Ja, aber es wird jetzt auch bei Zeitschriften sehr viel gemacht oder bei Aufträgen, wo das Gehalt vorher abgestimmt war, wo es auf einmal heißt, nee, wir haben jetzt Corona und wir können leider nur 50% dessen bezahlen. Der Text ist schon abgegeben. Das
50%?
Mhm. Für viele ist das natürlich jetzt auch eine gute Möglichkeit, die Löhne ordentlich zu senken.
Haben Sie denn jetzt schon ein neues Buch in Arbeit?
Ja, also es wird ein Sachbuch für den Duden Verlag über die Mehrsprachigkeit, was im nächsten Frühjahr rauskommt. Hoffentlich.
Sind Sie denn so eine disziplinierte Schreiberin?
Nee, überhaupt nicht. Ich werde immer zu der Deadline hin sehr diszipliniert.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie sind so jemand, die morgens um 7 am Schreibtisch sitzt und sagt, bis 12 Uhr habe ich mein Pensum erfüllt.
Nee, bis 12 Uhr habe ich maximal die Hälfte der Gala gelesen. Was ich eigentlich lieber mache als schreiben.
Ja? Was sagt Ihnen dazu? Die Bilder?
Die Bilder, der Text ist sehr kurz, man muss sich nicht konzentrieren, die Geschichten sind ziemlich gut, aber der Unterhaltungsfaktor ist sehr groß. Es sind einfach auch, ich meine, Gala lebt, glaube ich, auch von demselben Geschäftsmodell wie ich, einfach sehr viele Annahmen über Charaktere, die so wahrscheinlich gar nicht existieren.
Olga Krasnova hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir sind am Ende dieser Sendung und haben noch eine Musik, nämlich George Harrison, Here Comes the Sun. Wollen Sie dazu noch etwas sagen?
Es ist ein Titel, der mir immer gute Laune bereitet. Das ist mir schon seit 25 Jahren. Das funktioniert immer. Ich höre es immer noch wahnsinnig gerne.
Dann sage ich vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg mit dem neuen Roman. Erscheint, wie gesagt, Anfang September.
Wahrscheinlich.
Und von meiner Seite noch kleiner Hinweis auf nächsten Sonntag. Dann hat mein Kollege Michael Langer die Schauspielerin Renan Demirkan zu Gast in den Zwischentönen. Ich bin Marietta Schwarz und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagnachmittag.
Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.